Einen ganz herzlichen Applaus für unsere Lobpreiser auch. Mit Cello heute. Genau, ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf. Nach der Zeitumstellung seid ihr alle frisch und ausgeschlafen. Viel Feedback bekomme ich, seid ihr alle frisch und ausgeschlafen. Ja, ich habe heute Morgen lernen dürfen, dass Babys die Zeitumstellung ziemlich egal ist. Mein Sohn Noah ist trotzdem früh aufgewacht. Genau, ich habe heute das Thema mitgebracht, ich durfte es mir selber raussuchen und ich habe gedacht, ich rede heute über Autos, Lichthupe und Blinker links ist mein Thema. Oben BMW, alle Mercedes-Mitarbeiter mögen mir vergeben, dass ich da keinen Daimler reingemacht habe. Genau, ich habe vor einiger Zeit habe ich eine Information gekriegt, oder eine Nachricht, ist jemand auf mich zugekommen und hat mir eine Info weitergegeben. Und die Information hat mich einfach erschüttert, hat mir nicht den Boden weggehauen, aber die Information kommt und man steht da und denkt, oh Mist, oh Kacke. Und dann kommen so Gedanken, okay, wie soll ich denn das machen und warum ist das jetzt passiert und weshalb und so weiter. Die ganzen Gedanken, am Anfang setzt es der Kopf kurz aus und dann fängt der Kopf an zu rattern und wie mache ich das und wie soll ich das tun und wie und was und so. Und es hat mir wie so eine Welle über mich drüber, ist das über mich gegangen und dann bin ich später am Tag, habe ich mich hingesetzt und bei mir, wenn solche Situationen kommen oder generell zum Abschalten, setze ich mich gern hin und schreibe Gott quasi meine Gebete auf. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich normal bete, in Anführungszeichen, meine Gedanken immer sonst wohin fliegen. Und gerade in solchen Situationen, und wenn ich meine Worte aufschreibe, dann kann ich es mir, komme ich besser zur Ruhe und ich habe dann auch meine Bibel aufgeschlagen. Und da habe ich einen Psalm gelesen und der hat mir super gut gefallen. Und da möchte ich gern einen Vers draus vorlesen. Und da heißt es, glücklich der Mann und natürlich die Frau, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lügen Festgefahrenen. Ich habe den gesamten Psalm gelesen, aber besonders den Vers. Und dann war es natürlich, ich habe den Vers gelesen und alles war wieder gut. Ich war entspannt, alle Probleme hinter mir gelassen. Der Herr hat ein Wunder getan. Nein, aber ich habe den Vers gelesen und es hat in mir was angeregt, was ausgelöst, wo ich jetzt seit längerem dran bin, wo ich auch schon in einer anderen Predigt gehört habe, wo ich in meinem Leben dran arbeite. Und über den Vers möchte ich heute predigen, aber dass ich den nicht ganz aus dem Kontext reiß, noch was zu dem gesamten Psalm 40. Der Psalm 40 ist, wer hätte es gedacht, vom David geschrieben. Und es ist ein messianischer Psalm. Das heißt, viele, viele Stellen in dem Psalm weisen auf Jesus hin. Man könnte es auch manchmal so lesen, als ob Jesus selber den Psalm betet. Ich werde nachher zum großen Teil vorlesen. Wer da Lust hat, kann ja mal da besonders drauf achten und gucken, ob man ein paar Parallelen findet. Aber ich möchte da gar nicht so darauf eingehen, sondern eher auf die Situation Davids. Der schreibt den Psalm 40, als er mal wieder in der Patsche sitzt. Wenn man sich einen Samuel durchliest, dann liest man ja dauernd, dass der David irgendwie dauernd in der Patsche saß. Auf jeden Fall hat er den Psalm geschrieben. Und das Interessante ist, er fängt nicht mit seinem Wehklagen an, ach Herr, mir geht's schlecht und so weiter und so fort, wie es auch ganz viele Psalme gibt, sondern er fängt an und vergewissert sich, was Gott in seinem Leben bereits getan hat. Er fängt an und überlegt sich, was Gott in seinem Leben getan hat und geht dann weiter, überlegt sich, wer Gott ist und dann noch weiter, wer Gott für ihn ist. Also quasi die drei Stufen. Und von da ausgehend ruft er dann zum Herrn. Und ich habe gedacht, ich lese euch einfach große Teile davon jetzt mal vor. Vers 2 bis 12, lehnt euch einfach zurück. Ihr könnt natürlich auch die Augen zumachen. David schreibt, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat, dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die vom nichtigen, richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind. Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen? Wie zahlreich sind deine Pläne, die du mit uns hast? Keiner ist wie du. Wollte ich alles erzählen, was du getan hast? Ich könnte es gar nicht. Dazu ist es viel zu viel. An Schlachtopfern und Speiseopfern hattest du keinen Gefallen. Aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich. Im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede. Es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Vor der großen Versammlung habe ich verkündet, wie treu und gerecht du bist. Nichts konnte mich abhalten, davon zu reden. Herr, du weißt es. Dass du uns Heil schenkst, hielt ich nicht in meinem Herzen verborgen. Von deiner Treue und deiner Hilfe habe ich erzählt. Vor den Versammelten habe ich nicht verschwiegen, was für ein gnädiger und zuverlässiger Gott du bist. Du, Herr, wirst mir deiner Barme nicht entziehen. Deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Amen. Hier vergewissert sich David, was Gott in seinem Leben schon alles getan hat und dann seine Reaktion darauf. Und von da abgehend, ab Vers 12, kommt dann sein Wehschrei. Also er sitzt wieder in der Patsche, er vergewissert sich und von da geht es wieder her, wieder sitze ich im Loch und wieder habe ich Probleme und wieder und wieder. Und vielleicht ist das heute das Einzige, was du mitnimmst, wenn du gerade in einer Lebenssituation steckst, wo einfach Probleme um dich türmen, Krankheit, finanzielle Probleme, keine Ahnung was, irgendwas, sich zu vergewissern, was Gott bereits in deinem Leben getan hat und was Gott in dem Leben anderer Menschen getan hat. Vielleicht ein Blatt Papier und einen Stift nehmen, das niederschreiben und von da aus wirklich neue Kraft, neuen Glauben schöpfen und zu Gott kommen. Und wenn du keine Kraft mehr dazu hast, dann haben wir gerade den Psalm, den kann man nachbeten oder viele andere Psalme zum Nachbeten. Genau. Mich persönlich hat der Vers 5 am besten angesprochen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lügen Festgefahrenen. Und ganz, ganz, ganz besonders angesprochen hat mich das Wort Dränger. Weil ich glaube, dass es in unserem Leben unheimlich viele Dränger gibt. Ich meine, jetzt beim David war es wahrscheinlich der Salomo oder sein Sohn Absalom. Oder wer auch immer, der Saul, nicht Salomo, das ist der andere Sohn, der Saul oder der Absalom. Aber ich glaube, in unserem Leben gibt es auch unheimlich viele Dränger. Also Emotionen oder Herzenshaltungen oder Dinge in unserem Leben, die uns in irgendwelche Richtungen leiten, die uns auf Bahn führen, wo uns Gott eigentlich gar nicht haben will. Und ich habe uns 4 Dränger heute mitgebracht. Das ist jetzt nicht allumfassend, aber welche, wo ich persönlich einen Bezug dazu habe und vielleicht einer von euch oder der andere von euch auch noch einen Bezug dazu hat. Und bevor ich die einzelnen vorstelle, möchte ich sagen, sie sind grundsätzlich alle 4 nicht schlecht, sondern neutral, aber sie können negative Auswirkungen in unserem Leben haben. Und der erste, den ich vorstellen möchte, ist der Dränger. Sicherheit und Komfort. Ich glaube, Sicherheit ist in meinem Leben oder ist in unserem Leben ein unheimlich großes Bedürfnis. Wenn man irgendwo in der Schule oder so Psychologie hatte und die Pyramide von Maslow mal gehört hat, da hat sich ein schlauer Mann die ganzen Bedürfnisse des Menschen angeschaut und dann hat er eine Pyramide gebaut und die unterste Schicht von der Pyramide ist quasi das Essen und das Trinken. Und schon die zweite Stufe ist das Sicherheitsbedürfnis. Also Sicherheit hat in unserem Leben einen unheimlich, unheimlich großen Stellenwert. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Die Frage ist nur, ob diese Sicherheit so eine große Macht in meinem Leben haben darf, dass sie mich beherrscht. Wie der BMW hinter mir, der hinter mir auf der Landstraße fährt, der mich dann in die Richtung, in die eine oder in die andere Richtung drängt. Bei mir war das so, ich habe ja, bevor ich jetzt hier angefangen habe, habe ich BWL studiert. Also nicht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll, sondern ich habe BWL studiert. Und ich habe in der Zeit, also als ich schon fast fertig war, kurz vor meinem Bachelor, habe ich eben mich mit meiner Frau überlegt, ob das dran ist, Theologie zu studieren und hier anzufangen und so weiter. Und Gott hat uns ziemlich klar gezeigt, dass es ein guter Weg ist, dass ich den Weg gehen soll. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden und kurze Zeit später ist die Becky mit einer Freundin in Urlaub gefahren und dann saß ich zu Hause und dann kamen die Gedanken, oh, also wenn du jetzt eigentlich deinen Bachelor in BWL machst und dann anfängst in der Wirtschaft zu arbeiten, dann verdienst du jetzt schon gutes Geld. Oder dann hast du jetzt eine Sicherheit. Wie willst du jetzt nochmal 2 Jahre studieren? Deine Frau ist ja selber noch Studentin oder Referendarin, was sie da war. Wie soll das funktionieren? Oder wie soll das funktionieren, wenn ich in der Gemeinde arbeite? Wie soll ich denn dann meiner Frau irgendwas leisten? So die ganzen Gedanken, die ganzen Gedanken. Und das war eine Zeit, die ist mir persönlich unheimlich schwer gefallen. Es war gerade die Frage, gehe ich den Weg, wo ich weiß, dass es Gottes Weg ist, oder gehe ich in Anführungszeichen den sicheren Weg? Es hat jetzt alles super funktioniert und wir sind auch glücklich und so. Hat alles funktioniert, aber trotzdem, das war für mich eine Zeit, wo es mir schwer gefallen ist. Ich saß da und habe mir gedacht, oh Mist, ich weiß, das ist der sichere Weg und ich weiß, das ist Gottes Weg. Welchen Weg nehme ich? Vielleicht eine andere Alltagssituation. Ihr oder ich, wir sitzen in der Bahn. Ich bin genau 4 Jahre nach Stuttgart gependelt und schräg gegenüber von euch sitzt eine Person und Gott gibt euch quasi den Impuls, sprecht die Person an. Bei mir war das oftmals so, manchmal hatte ich den Mut, selten hatte ich den Mut, und die Person anzusprechen und dann die Frage, ja, warum habe ich sie denn nicht angesprochen? Auf der einen Seite die Menschenfurcht, ja, aber auf der anderen Seite, glaube ich, war es bei mir auch oftmals mein Sicherheitsbedürfnis. Ich hatte keine Ahnung, ob die Person mich jetzt anblafft, ob sie jetzt mich auslacht, ob sie aufsteht und wegläuft oder was auch immer, oder ob sie mich umarmt und sich bei mir bedankt, dass ich ihr von Jesus erzähle. Ich wusste es nicht. Mein Sicherheitsbedürfnis, also was habe ich gemacht? Ich habe meine Stöpsel drin gelassen und habe aus dem Fenster geschaut. Mein Sicherheitsbedürfnis. Und zwischen den zwei Sachen, also zwischen wegweisenden Entscheidungen in unserem Leben und ganz normalen Alltagssituationen gibt es ja natürlich unheimlich viele Facetten und unheimlich verschiedene Arten. Und die Frage ist, wie stark haben in den ganzen einzelnen Richtungen, in den ganzen einzelnen Lebenssituationen die Sicherheit eine Auswirkung über dein Leben? Ist es in einem gesunden Maße oder ist es ein Dränger oder fast ein Herzensgötze, der nicht irritiert werden darf, genau. Das Spannende ist an der Sache, immer wenn wir die Sicherheit in unserem Leben haben, dann bringt sie auch zugleich die Sorge und die Angst mit im Gepäck. Ja? Wenn mein Sicherheitsbedürfnis irritiert wird, dann kommen Sorgen. Und wenn ich das weiterspinne, dann kommt Ängste in meinem Leben. Jetzt die Frage an uns Christen, sind Sorgen und sind Ängste legitim im Leben eines Christen? Auf jeden Fall. Also ich persönlich glaube auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist ein Teil unseres Lebens. Dass wir in Extremsituationen kommen, dass wir in Unsicherheiten kommen, dass wir durch tiefe Täler durchgehen und wir Sorgen haben, Ängste haben in unserem Leben und oftmals nicht mehr weiter wissen. Ich glaube, das ist absolut und es ist auch nicht absolut nicht nach Jesus, dass wir das alles ausblenden. Jesus selber im Garten Gethsemane hatte Todesängste, haben wir gelesen. Wir lesen im Alten Testament vom Habakuk, ein ganzes Buch, ein kleiner Prophet, der die ganze Zeit zu Gott schreit. Oder in dem Psalm, wo wir Klagepsalme und sonst was alles haben. Es ist absolut ein Teil unseres Lebens, dass Sorgen und Ängste kommen. Ist halt so. Die Frage ist, wie wir eben damit umgehen. Und ob dann unser Sicherheitsbedürfnis oder des Weiteren unsere Sorgen und unsere Ängste, ob die unser Leben bestimmen dürfen, die Sorgen und Ängste ein Dränger in unserem Leben sind oder nicht. Und ich habe da einen ziemlich coolen Bibelvers dazu gefunden, der steht in Philipper 4, 6 bis 7 und da steht, macht euch um nichts Sorgen. Also hören wir absolut sofort auf damit. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was für eine geniale Zusage. Amen. Amen. Also die Frage, Sicherheit, wie stark hat es eine Auswirkung auf mein Leben? Den zweiten Dränger, den ich euch mitgebracht habe, ist Lob und Anerkennung. Oh je. Wieder zurück zu Maslow. Erstes war Grundbedürfnis, Essen, Nahrung. Zweites war Sicherheit. Das dritte waren soziale Gefüge. Was passt da rein? Lob und Anerkennung. Ist absolut auch ein Grundbedürfnis. Lob und Anerkennung, auch nicht schlecht in unserem Leben. Wer von euch hat das Buch Die fünf Sprachen der Liebe gelesen? Die halbe Gemeinde. Verkaufsschlager ist super. Jetzt die nächste Frage. Wer hat die Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung? Auch ein paar. Ich nämlich auch. Für uns ist jetzt besonders interessant. Weil es eine unheimlich große Macht in unserem Leben sein kann. Die Frage ist, predige ich jetzt hier oben, heute Morgen, dass ich mir nachher möglicherweise ein paar Schulterklopfer abhole oder dass die Susanne mit mir zufrieden ist. Und wenn sie nicht mit mir zufrieden ist, warum ist die Susanne da nicht mit mir zufrieden? Liegt es dann an meiner Person oder liegt es dann an der Predigt? Also, oder an meiner Frisur? Ist alles Natur. Ja, das war gelogen. Nein, an was liegt es dann? Liegt es an mir? Und was motiviert mich, heute Morgen hier zu stehen? Was motiviert euch, heute Morgen hier zu sitzen? Was motiviert mich, die Dinge zu machen, die ich mache? Und was ich dazu zu dem Lob und Anerkennung sagen muss, wir haben hier an der Seite das Schild Kultur der Ehre. Und unsere schwäbischen Kultur ist ja so nicht gemoldisch genug gelobt, so ähnlich. Davon halte ich überhaupt gar nichts. Ich glaube, es ist absolut wichtig in unserer Gemeinde, dass wir uns ermutigen, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns loben und dass auch Anerkennung zurückfließt. Ganz klar, die Frage ist, wie stark mache ich mein Herz, mache ich mich von dem Lob und der Anerkennung abhängig? Ist es ein BMW in meinem Rücken? Ist es ein Dränger in meinem Leben, der mich motiviert, hier oben auf der Bühne zu stehen, obwohl ich eigentlich gar nicht glaube, dass mich Gott hier haben will? Als Beispiel. Genau. Mein dritter Punkt ist die Macht. Und je nachdem, wie der eine von euch, wie ihr gestrickt seid, ist das vielleicht ein größerer oder ein kleinerer Punkt. Wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage macht, ist das möglicherweise eher ein Männerproblem. Die Macht, also die Sache, okay, ich bin hierarchisch gesehen über anderen Menschen, wodurch ich Entscheidungsgewalt habe. Ich habe Entscheidungsgewalt, wenn jemand was bewegen will, dann muss er zu mir kommen. Und es tut gut, wenn ich in meinem Postfach 100 Mails pro Tag habe und wenn mein Handy die ganze Zeit klingelt, habe ich nicht. Aber es tut gut, ich bin ein gefragter Mann, ich habe Macht, ich habe Einflussmöglichkeiten, zum Teil habe ich auch Kontrolle. Ich bin jemand, wo auch ein Stück weit das Gefragtsein dahinter ist. Ich bin jemand, ich habe Macht. Wenn du was verändern willst, Susanne, du bist heute echt mein... Wenn du was verändern willst, Susanne, dann kommst du zu mir. Das sind nicht die Gemeindestrukturen, aber so die Richtung. Und vielleicht ist es bei uns, das kann im Gemeindekontext sein, das kann in der Jugendgruppe sein, das kann im Kinderbereich sein, das kann im ältesten Diakonkreis, sonst irgendwo sein, aber es kann natürlich auch bei uns im ganz normalen Alltag sein, im Geschäft. Strebe ich höhere Positionen an, dass ich mich selbst wirkliche, dass ich Macht bekomme, dass quasi ich ein gefragter Mann bin, dass ich groß dastehe, oder möchte ich eine höhere Einflussmöglichkeiten haben, dass ich Gottes Reich auf der Erde baue und dass ich Gutes bringe in dem Bereich? Oder mache ich das nicht? Und ich möchte euch damit jetzt nicht abschrecken. Wir haben jetzt eben Februar haben wir wieder Ältestenwahlen. Das heißt, wenn ihr gefragt werdet, Älteste zu werden, das soll keine Predigt sein, euch davon abzuschrecken. Wir lesen in der Bibel, dass es ein gutes Amt ist und es ist gut, danach zu streben. Aber die Frage ist, wie stark darf der Dränger der Macht uns beeinflussen? Und, jetzt kommt nicht der vierte, wir sind als Älteste vor kurzem im Kloster gewesen und ich war sehr dankbar, dass man mehr gekriegt hat wie Wasser und Brot. Auf jeden Fall sind wir mit der Limousine, VW-Limousine von Oerlichs, sind wir auf die Alp gefahren. Und ich habe mit Andi auf der Fahrt geredet und wir haben es auch um Motivation gehabt. Er hat die Frage gehabt, okay, was hat mich motiviert, in Afrika zu arbeiten? Motivation hin und her. Und ich habe mir überlegt, wenn es diesen Jesus nicht geben würde, wenn Gott Blödsinn wäre, wenn es das alles überhaupt gar nicht geben würde, worauf würde ich mein Leben bauen? Und ich habe mir überlegt, dass es bei mir die Kohle wäre. Weil mit der Kohle verschaffe ich mir eine gewisse Sicherheit und Komfort, verschaffe ich mir ein bisschen Lob und Anerkennung und verschaffe ich mir auch ein Stück weit Macht. Wenn es Jesus nicht geben würde, würde ich auf die Kohle setzen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Jesus andauernd über die Kohle redet. Wir lesen vom reichen Jüngling, der alles verkaufen soll und dann geht er weg. Wir lesen vom Mammon, wo Jesus so den knallharten Satz sagt, okay, ihr könnt nicht beidem dienen, entweder ihr hasst den einen oder hasst den anderen. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass wir mit dem Geld gerade einer oder mehrere dieser drei Dinge zufriedenstellen können. Und es ist jetzt, wenn du ein volles Konto hast, Halleluja, wenn du einen guten Job hast, Halleluja, gar kein Problem. Die Frage ist nur, ob ich mit dem Streben nach Geld, in dem Streben nach mehr Geld, einen dieser Dränger nachgebe oder eben nicht. Ob das ein Wert in meinem Leben ist, der mich treibt und vielleicht in eine Richtung treibt, wo mich Gott überhaupt gar nicht haben will. Und wo vielleicht meine Familie drunter leidet, wo mich Gott eingesetzt hat als Haupt oder als wo auch immer oder nicht. Genau, war übrigens auch genau die Frage bei mir in meinem Leben, BWL-Studium oder Theologiestudium, war gerade die Kohle war mit ein Thema, wo ich gedacht habe, wo ich mit mir gerungen habe. Genau, der letzte Punkt, der letzte Dränger, eigentlich könnten wir über jeden einzelnen Dränger noch eine extra Predigt machen, ist der Mensch. Halleluja, der Mensch. Wir alle sind ja in verschiedenen Beziehungen durch Informationsaustausch, Sympathien und so weiter. Die Frage ist, wie stark dürfen Menschen mein Leben bestimmen? Quasi die Meinungen von Menschen mein Leben bestimmen. Ich habe zum Beispiel im Geschäft hörte andauernd von verschiedenen Seiten der eine Kollege. Der ist faul, der eine Kollege hat es nicht drauf, der eine Kollege, was auch immer. Wie stark können die ganzen Stimmen mein Denken über diese Person beeinflussen? Dürfen sie sie beeinflussen oder dürfen sie nicht beeinflussen? Oder in Gruppen, in der Arbeit oder hier auch in der Gemeinde gibt es ja meistens bestehende Meinungen. Und wenn eine Veränderung kommt, dann hat es ein, zwei, drei Schreier in der Gruppe. Die Lauten, die sich gegen die Veränderung stellen. Manchmal sinnvoll, manchmal weniger sinnvoll. Und die Frage ist, wie stark lasse ich mich von den lauten Schreiern beeinflussen? Dürfen die in mein Ohr schreien und ich übernehme die Meinung und laufe denen hinterher oder mache ich es nicht? Der Thomas Harry, der hat das Buch geschrieben, Die Kunst, sich selbst zu führen. Und der beschreibt es mit der Herdenpanik. Das heißt, wenn ein Gnu Angst kriegt und losrennt, dann rennen die anderen Gnus auch hinterher. Die Frage ist, bin ich ein Gnu oder bin ich kein Gnu? Also so ein Tier halt. Und auch an der Stelle ist zu sagen, grundsätzlich die Stimmen von anderen Menschen zu hören und zu hören, was andere Menschen sagen, ist ja absolut, absolut sinnvoll. Das ist auch unser Job, uns Feedback zu holen. Was denkst du darüber? Was ist denn deine Meinung dazu? Die Frage ist, ob ich mir das überstülpen lasse und ob ich einfach eine Meinung übernehme. Und ob ich mich durch die Emotionen und die Sichtweisen von anderen Menschen drängen lasse oder nicht. Zum Beispiel im theologischen Bereich ist es ganz spannend, wenn man in der Spannung steht zwischen eher charismatischen Gemeinden und konservativen Gemeinden. Wenn ich mit Menschen rede, die eine andere Meinung haben wie ich, vertrete ich meine Meinung dann? Oder lasse ich mir eine andere Meinung überstülpen und sage dann Ja und Amen? Denke ich darüber nach und nimm es auf oder eben nicht? Genau. Die vier Dränger. Und der Vers, mit dem ich gestartet habe, war glücklich der Mann und die Frau, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lügen festgefahrenen, Und ich habe gesagt, am Anfang war es bei mir eine Lebenssituation, wo ich den Psalm gelesen habe. Und bei mir war es gerade, dass mein Sicherheitsbedürfnis irritiert wurde. Wo eine Information kam und ich habe einfach Angst gekriegt. Und ich habe das dann für mich so genommen, glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht oder zu seiner Hoffnung macht und sich nicht wendet zu dem Dränger der Sicherheit. Warum? Weil wir nicht dazu geschaffen sind, irgendeinem Dränger hinterherzulaufen, sondern wir sind dazu geschaffen, mit Gott in inniger Beziehung zu leben. Wenn wir auf Jesaja schauen, wir sind geschaffen, im Vertrauen mit ihm wie die Adler zu fliegen und nicht in einem goldenen Käfig auf dem Boden zu sitzen. Dafür sind wir nicht geschaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Jesus gehen, dann kommen Unsicherheiten in unser Leben. Ganz klar. Und Gott fordert uns in den Situationen auf ihn zu vertrauen. Und ich glaube, da kommen auch Täler und da kommen Extremsituationen. Aber ich weiß, dass Gott mit uns da durchgehen wird. Also glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu dem Dränger der Sicherheit. Und das Zweite ist, glücklich der Mensch, der seine Hoffnung, sein Vertrauen auf Gott setzt und sich nicht von dem Dränger des Lobes und der Anerkennung beherrschen lässt. Warum? Weil wir mit Jesus in Beziehung leben und dadurch, dass er für den Mist, den ich gemacht habe, gestorben ist, ich mit ihm in Beziehung lebe, habe ich eine neue Identität. Ich bin ein Sohn Gottes und ihr seid Kinder Gottes. Und das ist meine neue Identität. Ich möchte mich nicht von der Susanne abhängig machen lassen, ob sie einen Daumen hoch oder runter macht. Ich möchte mich nicht davon abhängig machen, was andere Menschen über mich denken, sondern meine Identität ist, ich bin ein Sohn Gottes. Ja. Ja. Und das Dritte ist, glücklich der Mensch, der seine Hoffnung auf Gott setzt und sich nicht von dem Drängern der Macht beherrschen lässt. Und wieder das Gleiche, meine Identität oder mein Wert ist nicht davon abhängig, ob ich ein gefragter Mensch bin, ist nicht davon abhängig, ob ich eine hohe Position habe. Mein Wert ist nicht davon abhängig, ob viele auf mich zukommen müssen, um was verändern zu dürfen und so weiter. Mein Wert ist, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und ich mache mir das bewusst. Und wenn ich eine Position habe in meinem Leben, wo ich Einfluss habe, dann hat mir Gott die Position gegeben, dass ich Gutes dadurch mache, dass ich Reich Gottes baue, dass ich Gottes Herrlichkeit auf diese Welt bringe. Genau. Und der Letzte, glücklich der Mensch, der seine Hoffnung, der sein Vertrauen auf Gott setzt und sich nicht von dem Dränger Mensch beherrschen lässt. Warum? Ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen, als Christen, eine gottgewollte Selbstverantwortung für unser Leben haben. Ja? Nochmal? Ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen eine gottgewollte Selbstverantwortung für unser Leben haben. Wir sind nicht dafür bestimmt, dass andere Menschen unser Leben lenken und leiten. Wir sind nicht dazu gemacht, dass andere Menschen uns diktieren, wo wir hingehen sollen. Wir sind dazu gemacht, in inniger Beziehung mit unserem Gott zu leben, sein Wort zu nehmen, auf seine Reden zu hören, mein Hirn anzustrengen und auf Feedback von anderen auf andere Menschen zu hören und auf der Grundlage Entscheidungen zu treffen, um mir nicht eine Meinung von irgendjemand anders umstülpen zu lassen. Die Frage ist, ob ich mich von anderen Menschen bestimmen lasse oder ob ich die Selbstverantwortung für mein Leben in die Hand nehme oder ob ich sie fallen lasse. Genau, die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte euch heute herausfordern, jetzt im Alltag mal darauf zu achten, ob solche Dränger, die gibt es sowieso, in unserem Leben gibt und welches es sind. Oftmals werden ja uns die Entscheidungen ohne großes Nachdenken getroffen. Wir treffen viele Entscheidungen einfach intuitiv. Und mal darüber nachdenken, okay, warum habe ich jetzt so reagiert, warum habe ich jetzt so entschieden, wie ich entschieden habe. Warum habe ich jetzt so reagiert emotional? Warum bin ich jetzt so angefressen, wie ich angefressen bin? Ist da vielleicht irgendein Dränger verletzt worden oder nicht? Ich möchte euch da herausfordern. Und dann aber nicht sich selbst zu geißeln und sagen, oh, wie schlecht ich doch bin, sondern wirklich mit der Sache zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, von dir möchte ich mich drängen lassen, von dir möchte ich mich führen lassen, mit dir möchte ich zusammen unterwegs sein. mit dir allein. Ich möchte noch beten.